Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstörung. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir und von uns. Ja, 20. Folge.
Ja.
Du musst mich fragen. Du hast gesagt, du fragst mich.
Ich habe gerade überlegt, ja, okay, 20. Episode, da müsste mir jetzt eigentlich voll die Punchline einfallen und das tut's eigentlich nicht. Ja. Also, unser Thema heute, authentisch durch die Krise. Womit füllen wir denn diesen Titel?
Ich denke einfach mit dem, was ist, oder? Also Authentizität war ja vor einigen Wochen unser Thema, unser großes Thema. Dann kamen die verschiedenen Krisen bei uns, ich glaube bei euch auch. Und jetzt werfen wir das einfach zusammen und machen aus beiden Themen eins.
Womit hat das denn angefangen? Also gab es bei euch dieses Authentizitätsthema? Gab es da einen einzelnen Auslöser oder war das so, wie das so häufig ist? Irgendwie ist schon länger was im Argen und dann irgendwann merkt man so, oh, das ist das. Das ist jetzt das Ding. Oder gab es irgendwie so einen Moment, in dem euch jemand vorgeworfen hat, oh, ihr seid gar nicht ihr selbst, ihr meh.
Ne, ich glaube, es war eher das Gefühl oder die Frage an uns selber, sind wir wirklich wir selber in dem, was wir tun, in dem, wie wir auch nach außen auftreten? Es ging auch nochmal viel darum, ne, wie gehen wir mit uns selbst im Außen um? Oder tun wir immer Dinge oder gibt es in unserem Umfeld zum Beispiel auch Menschen, die nicht gut sind oder die uns davon abhalten, wirklich bei uns selbst zu sein und authentisch zu sein? Und alles das hat sich dann zu diesem großen Thema Authentizität vermischt. Und wir finden das auch nach wie vor wichtige
Fragen. Eigentlich auch ein Krisenmerkmal, ne?
Ja. Dass das Thema aufkommt? Das weiß ich nicht. Also wir haben uns in dem Moment damals eigentlich gar nicht in der Krise gefühlt.
Ja, bei uns passieren also, so eine Fragen irgendwie immer genau dann, wenn so eine Krise ist. So ein, was habe ich eigentlich jemals getan? Das wird dann irgendwie ganz schnell so eine ganz globale Zäsur über all das, was wir leben und haben und so. Und dann werden wir so ganz kritisch und
ja, ich glaube, wir haben halt jetzt gemerkt, als es uns plötzlich nicht gut ging und wir wirklich in einer wirklich auch für uns sehr spürbaren Krise waren, dass das Thema Authentizität an der Stelle dann wieder auch eine Rolle spielt. Nochmal anders aufkommt, aber eben dann auch klar, ziemlich im Mittelpunkt stand plötzlich. Weil wir uns nämlich gar nicht mehr authentisch gefühlt haben. Aber ich glaube, so ursprünglich war es, ja, ich glaube, dass vielleicht ist da auch der Krisen, ne, vielleicht müssten wir den Krisenbegriff auch dann definieren, weil als wir ursprünglich uns mit dem Thema befasst haben, ging es viel einfach um, fühlen wir uns wohl, ne? Fühlen wir uns wohl mit dem, wie es uns gerade geht, fühlen wir uns wohl mit dem, was uns umgibt, mit den Menschen, mit den Kontexten, in denen wir uns so bewegen, sind wir da immer so bei uns und weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine Form von Krise, aber halt keine akut bedrohliche, sofort irgendwas erfordernde Krise, sondern eher so ein...
Ja, so ein Umschwung.
Ja, so ein, genau, so ein kleiner Umbruch, der... Ja.
Und seid ihr zu einem Ergebnis gekommen? Oder war es für euch wichtig, überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen? Oder war das einfach nur so eine Zeit von sich selber fragen und sich damit auseinandersetzen, was man so empfindet?
Ich glaube, es war beides. Wir haben uns viele Fragen gestellt. Nicht alle davon sind beantwortet. Wir haben aber schon auch gemerkt, dass an den Stellen, wo wir gemerkt haben, ne, das gibt zum Beispiel Verbindungen zu Menschen, die uns nicht gut tun. Wir haben in der Zeit zweimal sehr deutlich Ansagen an Menschen gemacht und haben für uns auch klar gehabt, dass wir mit der Reaktion dann auch umgehen. Also wir haben halt eben einem Menschen, den wir schon länger kennen, der manchmal auftaucht, der sich dann aber auch sehr lange eben nicht meldet oder nicht reagiert, irgendwann auch gesagt, dass uns das nicht gut tut, immer darauf zu warten, ob er sich denn irgendwann melden würde. Und dass wir dann auf den Kontakt verzichten. Das fanden wir ganz schön hart. Also für uns, aber auch so sind wir eigentlich nicht. Aber das war so ein bisschen so ein, ne, das war, also das war für uns sowas. Wir fühlten uns damit authentischer, das so deutlich zu formulieren. Und haben dann halt nach einer gewissen Zeit einfach auch den Kontakt gelöscht. Und haben gemerkt, das war so, ja, das war gut. Das hat uns gut getan und das hat, ne, das hatte mit allem zu tun, mit Authentizität, auch mit diesem, ich meine, es ist ja nicht immer gleich eine Krise, wenn sich jemand nicht meldet, aber es tut manchmal einfach nicht gut, wenn man merkt, dass die dauerhafte Unverbindlichkeit einem irgendwie ein Gefühl macht oder einen Zustand herstellt, der eben dann anfällig macht für andere Sachen. Mhm. Und ich finde, dass man in Kontakten, je nachdem, was das für ein Kontakt ist, auch verbindlich sein kann, wenn das Teil dessen ist. Und wünsche mir das halt auch. Also ich möchte einfach nicht wochenlang auf die Frage, wollen wir uns jetzt treffen oder nicht, keine Antwort bekommen. Ja. Und halt irgendwie, weiß ich nicht, und dann kommt plötzlich, hey, lass uns heute Abend ein Bier trinken. Das möchte ich nicht. Ja. Und das war mit den Menschen so und von daher, so, das war gut. Und das war so ganz viele Ebenen, die das auch betroffen hat.
Ja. Das heißt aber, also so grundsätzlich habt ihr aber ein Gefühl schon dafür, dass wann ihr authentisch seid oder was Authentizität in eurem Fall bedeutet.
Ich glaube, das ist immer wieder unterschiedlich. Also zu der Zeit, als das Thema für uns so stark aufkam, ging es halt viel um Authentizität im sozialen Kontext. Also ne, in Außenkontakten, in beruflichen Kontakten, in Freundschaften, in so. Da haben wir, glaube ich, manchmal finde ich das sehr zweischneidig, weil es gibt so eine Idee, wie man sein will und manchmal aber eben auch, oder mir fällt schon auf, dass ich oft auch versuche, irgendwie zu sein, auch angepasst zu sein an Dinge, von denen ich davon ausgehe, dass sie erwartet werden oder versuche, Dinge zu verbergen, von denen ich denke, dass sie im sozialen Kontext halt vielleicht da nicht hingehören oder ne, dass die halt irgendwie einen Kontakt erschweren oder möchte halt manchmal, wenn wir Befindlichkeiten oder wenn es uns nicht gut geht aufgrund von, das verbergen wir halt oft, weil wir irgendwie das Gefühl haben, ne, das ist so nicht Alltag und für die anderen halt noch weniger Alltag als für uns. Und wenn wir aber Alltag wollen, dann müssen wir bestimmte Themen oder bestimmte Gefühle, die wir gerade haben, vielleicht ausblenden. Mhm. Und da haben wir zu der Zeit viel darüber nachgedacht, haben da auch nicht wirklich jetzt eine Antwort drauf, aber daraus entstand das so ein bisschen überhaupt zu gucken. Wo sind unsere Kontakte und wie sind wir dort und tut uns das immer gut? Mhm. Und ne, ein Teil halt eben dieses mit diesem Viele sein oder mit dem, wie ich oder wie wir halt sind und zum Teil aber auch völlig unabhängig davon, nur diese Frage zu stellen, tut mir und tut uns das gut?
Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, so, es kann ja auch authentisch sein für eine Person selbst, wenn sie genau das macht, wenn sie bestimmte Dinge verbirgt. Oder wenn sie bestimmte Dinge nicht mit allen Menschen teilt, das kann ja auch ein Teil der Authentizität einer Person sein. Das, ne?
Ja. Du, naja, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, ne, ist das authentisch, wenn ich was verberge, sondern, also wir, ne, wir sind ja auch im beruflichen Kontext zum Beispiel, treten wir überhaupt nicht als komplex traumatisierte Person mit Dis auf, sondern als Einzelperson, wo wir, ne, da verbergen wir das ja vollständig letztlich. Und sind trotzdem damit authentisch oder für uns war das ein Teil unserer Authentizität im beruflichen Kontext, das halt komplett rauszuhalten, weil wir diesen Kontext nicht herstellen wollten, weil wir Angst hatten, ne, dann, dass sich da was einfärbt und wir nicht ernst genommen werden oder so. Und von daher ist es uns für uns da sehr authentisch, genauso aufzutreten, wie wir es halt auch tun. Nur eben, ich glaube, wichtig war für uns die Frage, tut uns das gut, ne?
Ja.
Ist Authentizität also ein Thema, mit dem ihr euch oder du dich häufiger beschäftigst oder ist das jetzt eher durch uns aufgekommen, weil wir das so reingebracht haben?
Ja, ich hatte, als ihr erzählt hattet, dass es für euch ein Thema ist, habe ich irgendwie darüber nachgedacht und habe gemerkt, dass das für uns noch nie so in der Form Thema war. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum vielleicht. Und habe dann gemerkt, dass wir einfach nicht genug Wahrnehmung von uns haben und nicht genug. Also für uns ist dieses, was könnte eine Person denken, wenn, oder, also dieses, ich finde, Authentizität ist ein sehr soziales Thema, obwohl man sich eigentlich erstmal primär mit sich selber befasst. Mhm. Aber im zweiten Schritt hat es halt eben dann doch immer wieder auch mit dem Zusammenspiel zwischen innen und außen zu tun, also mit sich selbst und wie man eben agiert und der Umwelt, auf die man reagiert und mit der man umgeht. Und wir schaffen es nicht, diese Position oder diesen Blick auf uns einzunehmen, wie eine andere Person uns betrachten würde. Ich habe schon überlegt, ob das eine Fähigkeit ist, die uns einfach abgeht, oder ob das ich habe eine Idee davon, wie das, aber ich kann es nicht umsetzen, oder wir kriegen das irgendwie einfach nicht hin. Wir haben immer das Gefühl, dass wir immer eher eine Rückmeldung über unsere Authentizität bekommen oder eine Bewertung darüber, wie wir sind, über die Reaktionen von anderen Personen. Und selbst die sind ja auch immer eher überraschend. Also für uns war das irgendwie nie... Ich zucke gerade ganz viel mit den Schultern. Das ist irgendwie so ganz...
So eine Ratlosigkeit. Ich weiß gar nicht, als wir angefangen haben, als das so aufkam und wir gemerkt haben, so diese Fragen, die wir gerade haben, die haben überhaupt mit diesem Bereich Authentizität zu tun, dachten wir halt einerseits auch, also für uns ist das auch ein nicht so oft bedachtes Thema. Ich dachte dann auch viel, ne, wenn man als Diagnose eine dissoziative Identitätsstörung, ich sag's jetzt auch mal bewusst so hat, dann ist einem das Thema Authentizität irgendwie so ein bisschen ab, weil man irgendwie denkt, wenn man eine gestörte Identität hat, wie, ne, wo setzt man da an, um Authentizität irgendwie zu hinterfragen?
Diese Frage, wer bin ich, wird dann so ganz groß und ja.
Oder ne, sie wird entweder ganz groß oder sie, also wir hatten, oder wir haben oft das, dass wir denken, so, das kann für uns ja gar nicht im Raum stehen. Und ich fand das neu und ich fand das aber auch unglaublich interessant und auch merke auch, das ist wichtig, uns diese Fragen zu stellen, weil wir würden auch Authentizität, ja, es ist ein soziales Thema, aber wir machen das gar nicht abhängig von einem äußeren Kontext oder wie uns jemand oder mich jemand wahrnimmt, sondern wirklich, wir haben wirklich in den Mittelpunkt gesteht, uns selbst, ne? Was tut uns gut? Ist das, was wir tun? Fühlt sich das für mich gut an? Fühlt sich das richtig an? Passend an? Klar, auch die Frage, wie reagiert mein Umfeld da drauf? Oder was macht mein Umfeld? Und wie geht es mir dann damit? Und wie gehe ich damit um? Und ist das, was ich dann tue oder wie ich reagiere, so wie ich wirklich sein will oder das, was ich wirklich möchte, was von außen dann sichtbar wird?
Also denn das es ist gerade eine Verständnisfrage, also geht es ganz viel um Kongruenz, ist ja. Im Einklang, was ich ja. Innen habe mit dem, was ich außen.
Ja, genau. Und daraus, finde ich, entsteht eine Authentizität auch. Also ich glaube, das es ist eigentlich viel losgelöster, als du das vorhin formuliert hast, von dem, wie andere das dann am Ende wirklich finden. Und Kongruenz ist da sicherlich ein ganz großer Teil für uns auch drin gerade. Und ich finde es halt auch, ich fand das auch echt, es klingt jetzt so ein bisschen groß, aber auch so eine gewisse Art von Befreiung, trotz meiner Identitätsstörung und der diversen anderen Diagnosen, wirklich einfach nur mal zu fragen, wie bin ich und was tue ich und was tun andere Menschen und wie geht's mir damit oder wie geht's uns damit und ist das gut so? Und diese ganzen anderen Dinge einfach abzustreifen und da außen vor zu lassen.
Kann ich mir vorstellen, dass es befreiend war.
Und ja, ich weiß nicht, ob das nur unter diesem Gesichtspunkt für euch sich vielleicht ja auch als Thema nochmal anders anfühlt.
Ja, wenn man sich das unter Kongruenz oder in Einklang sein vorstellt, merke ich ja schon, dass wir immer, wenn wir irgendwas im Einklang mit unseren Empfinden machen oder damit, wie wir denken, dass es richtig ist, hakt es im Außen. Also bei uns ist es, wir haben eigentlich nicht so das Problem, oder was heißt das Problem? Für uns war irgendwie seltener die Frage, ob das, was wir tun, um mit uns selbst im Einklang zu sein, also ja, mit dem, was wir wahrnehmen und so, wie wir dann nach außen gehen, ob das jetzt so passt oder nicht, weil egal, was wir gemacht haben, irgendwie immer nie passt. Und das war früher so und das ist irgendwie heute auch so. Und wir gehen davon aus, dass das auch noch lange Zeit in unserem Leben ganz üblich so sein wird. Das heißt, das ist irgendwie für uns, läge die Befreiung irgendwie an der Stelle mehr so darin, nicht so unter Inkongruenz oder Disharmonie nach außen zu leiden.
Mhm.
So, das ist gerade der Stand, an dem wir sind, oder der Punkt, an dem wir sind. Nicht, weil wir selber glauben, das, was wir machen und tun und wahrnehmen, ist so wahnsinnig richtig, sondern dass wir feststellen, okay, wenn wir irgendwas, egal wie wir es drehen und wenden, das ist irgendwie immer kratzen, irgendwo stoßen wir immer wieder an und haben Reibungsfläche. Entweder in uns oder nach außen oder in unseren Werten oder in dem, was wir uns so vorgenommen haben. Oder ne, immer wenn ich mir gerade vorgenommen habe, mehr Geduld zu haben und dass ich geduldiger sein möchte mit allem, was mir von innen aufkommt und was mir so im Außen begegnet. Immer dann, wenn ich mir das vorgenommen habe, kommt auch gleich so ein Phlegma-Vorwurf oder also von innen oder von außen ein Passivitäts an, ne, so eine Rückmeldung, du bist zu passiv oder so, weißt du, es ist irgendwie noch so, entweder haben wir noch nicht so den Punkt gefunden, an dem wir Zufriedenheit oder so eine Beruhigung oder so eine Antwort gefunden haben auf die Frage, wann sind wir im Einklang mit dem Außen oder mit uns selbst, also dass wir die Erfahrung einfach noch nicht gemacht haben und nicht wissen, wann wir dann an so einem Punkt sind, oder ist es für uns einfach noch nicht möglich?
Dieses nicht möglich reizt mich jetzt so ein bisschen, weil ich halt denke, doch. Also nee, es ist also ne, viele, also wir haben uns, also ne, ich meine, gibt ja auch immer die Neigung, sich dann so auf dieser etwas rationalen, ne, auch eher theoretischen Ebene damit zu beschäftigen, und wo ich halt denke, ja, also ich glaube, jeder mit einer Trauma Geschichte, also vor allen Dingen auch mit so einer recht komplexen, hat vor allen Dingen halt auch gelernt, sich anzupassen,
mhm,
und angepasst zu sein und eigentlich auch immer zu suchen, wo die Anpassung stattfinden muss.
Mhm.
Und Authentizität und Anpassung stehen sich so entgegen. Jedenfalls, ne, so in den Extremen, mhm, steht sich das sehr entgegen, mhm, finde ich. Weil wenn ich, also ich finde, man kann schon auch in angepasst sein und trotzdem authentisch, aber ich finde halt so, wenn die Anpassung so groß, so im Vordergrund steht, dann ist Authentizität echt sehr in den Hintergrund geraten, mhm, und oder Kongruenz und
Ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied so auch, entweder man fühlt sich sehr, sehr wohl in seiner Authentizität und kann dann darüber auch kompensieren, wenn es sich nicht gut anfühlt, eben darüber nicht mehr zu passen. Oder man hat eben das Problem wie wir, einfach nie zu passen und sich sehr diese Erfahrung mal zu wünschen, bitte endlich mal irgendwo zu passen und ganz und gar okay zu sein. Und dass wir einfach einen anderen Fokus haben, ne? Dass unser Fokus ist, es soll bitte endlich mal nicht wehtun oder sich unangenehm anfühlen, wenn wir sind, wie wir sind und wo wir sind und wann auch immer wir sind. Es soll einfach mal okay sein. So, ne, für uns ist es, mhm, irgendwie so das Warten auf angenommen sein oder okay sein irgendwo. Aber es ist eben diese Suche. Wir haben das eben nicht so dieses, wir fühlen uns ausreichend gut damit zu sein, wie wir sind. Egal, was das außen macht. Wir fühlen uns damit nicht besonders wohl, weil wir einfach nach wie vor auch immer wieder die Erfahrung machen, dass das nicht passt.
Ich glaube, das ist auch, ne, also ich meine, das klingt jetzt hier, als ob wir es irgendwie locker hinbekommen würden.
Ja.
Das ist es ja auch nicht.
Ja, aber so ist überhaupt es ja nicht. Auch nicht. Also.
Aber für uns stand das schon auch am Anfang sehr so, okay, wenn ich jetzt merke, dass mir das aber gar nicht gut tut, was, ne, bleiben wir mal bei diesem Menschen, wo irgendwie klar war, ne, der, weil das, also es letztlich fing das auch ein bisschen mit ihm an, weil nach vielen, echt seit, nach Monaten eigentlich, kam plötzlich via so soziale Medien irgendwie so eine Message, ne, oh hey, schön und wollen wir nicht. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwo gefreut oder wir haben uns gefreut, weil wir den eigentlich auch mögen. Und ne, mit der Zeit kam so ein, ach naja, das wird ja sowieso wieder nichts.
Mhm.
Dann gab es eine Verabredung und letztlich wussten wir vorher, er wird sie innerhalb von 24 Stunden vor der geplanten Verabredung, er wird es absagen, mhm, und das hat er auch getan.
Ja.
Und hat dann auch, ne, es war alles so absehbar. Wir wussten es und wir wussten irgendwie, was das auch mit uns macht. Wir haben da so zugeguckt und dachten irgendwann, dass das ist, eigentlich ist das ein Riesenproblem. Mhm. weil es macht so viel und es ist irgendwie, es ist auf vielen Ebenen eben auch nicht authentisch. Mhm. Wir sollen uns eigentlich vor bestimmten Dingen schützen, auch vor Triggern, und mich triggert das einfach, wenn jemand, ne, ewig lang auf irgendwas nicht reagiert. Das triggert mich, dieses Abwarten und keine Reaktion bekommen. Das weiß ich auch. Dann ist es irgendwo dieses, ne, sozial angepasste Verhalten. Man schreibt jetzt, ne, man ist ja irgendwie höflich und nett und hat so ein, naja, so ein Umgangsding damit, wie man halt, ne, so mit Menschen oder mit manchen Menschen irgendwie nett hin und her schreibt. Und man schreibt dann nicht irgendwann, hey, du Arsch, meld dich, das tut mir nicht gut, was du machst. Und irgendwann dachte mir aber auch, naja, warum eigentlich
nicht? Ja.
Ne, wie viel wert ist dieser Kontakt, wenn ich nicht sagen kann, das tut mir halt nicht gut, was du da machst. Und wie viel wert sind wir uns selber? Also, ne, was brauchen wir, einen netten Abend mit einem Menschen, wenn der uns aber 3 Wochen lang getriggert hat?
Mhm. Ja, und was, wie nett kann der Abend dann sein?
Ja, ich meine, der Abend kann dann schon, also das kennen wir aus Erfahrung, das kann dann schon nett sein, aber das Drumherum ist eigentlich, ne, da brauchen wir eigentlich auch nicht zur Therapie gehen und über Ressourcen und Selbstschutz. Letztlich, ne, von dem Gedanken, ich kann das ja jetzt nicht schreiben, dass mir das nicht gut tut, zu dem Gedanken, eigentlich müsste ich genau das schreiben, weil das wäre konkurrent und das wäre auch, ne, Selbstfürsorge, und das wäre auch irgendwie, es wäre auch irgendwie, ne, was soll ich mit einem Menschen, der damit nicht umgehen kann, wenn ich sage, dass er mir nicht gut tut? Also da, ne, da sind Tage vergangen, bis ich dann irgendwie diese Nachricht mal getippt habe und sie halt auch abgeschickt habe und danach halt irgendwie auch klar war, ne, es wird keine Antwort geben. Es hat keine Antwort gegeben, und das ist so wochenlang dann auch damit umgehen, ne, und damit umgehen, was das halt alles macht. Und wie das ja so ist, wenn solche Themen erstmal aufkommen, man hat ja da nicht einen Strang, wo sich das gerade abspielt, sondern, ne, dann gibt es plötzlich Sachen, die einem sonst, ne, wo dann Freunde komisch gucken, weil man seit Jahren Sachen hinnimmt und dann plötzlich auch sagt, hey, was du da gerade machst, tut mir eigentlich gar nicht gut. Oder wenn man plötzlich irgendwie, ich meine, wir neigen jetzt nicht zu emotionalen Ausbrüchen im Alltag, aber wenn man plötzlich irgendwie Verhalten ändert, ne, wo wir echt auch da saßen und so an uralt verhaltenstherapeutische Vorträge in einer Klinik, in der wir mal waren, denken mussten.
Ja.
Und dachten, ja, eigentlich ist das ja gar nicht, ne? Ja, warum nicht mal links rumgehen, wenn man sonst immer rechts aus dem Haus läuft? Okay, dann mache ich jetzt einfach mal was anders und gucke, was passiert. So, dass, ne, diese, und gleichzeitig immer innen drauf zu achten, dass wir ja wissen, dass minimale Dinge Krisen auslösen können. So. Oder eben Trigger sein können und so. Und irgendwie dachten wir aber, wir können jetzt irgendwie da sitzen, ne? Und irgendwie weiter versuchen, einfach nur angepasst nichts zu tun, was uns gefährdet, was die Situation gefährdet, was Kontakte gefährdet. Oder halt uns ganz vorsichtig da drin bewegen. Und ja, das haben wir dann so im Kleinen getan. Und ich glaube, all die Sachen, weißt du, die du gerade aufgezählt hast, da dachte ich so, ja, das ist, die wollen, ne, die sind alle, die finden, empfinden wir auch. Oder vielleicht können wir jetzt auch gerade so auf so ein paar Sachen davon auch in Ruhe so ein bisschen gucken. Und darüber steht halt, dass wir es uns trotzdem zum Thema gemacht haben oder, ne, trotzdem versuchen und trotzdem ja auch Situationen haben, in denen wir altbewährt, angepasst das tun, von dem wir denken, dass es gerade gut ist, weil wir in der Situation diese Unruhe gar nicht haben mögen. Ja, genau. Mhm. Auch eine gewisse Verzweiflung übrigens, also... Mhm.
Was ist so, ne, das, so wie ihr das beschreibt, wird ja auch klar, dass es ein sehr Mut, also es ist ein Prozess ist, der Mut erfordert, der einen gewissen Blick nach innen erfordert, eine bestimmte, ja, ne, wir machen so eine Sachen auch immer, so eine großen Veränderung, gerade was soziale Kontakte angeht, ne, machen wir irgendwie auch immer wieder erst dann, wenn wir das Gefühl haben, aber wir haben eh nichts zu verlieren. So, ne, unseren letzten sehr, sehr langen, also unseren ersten sehr langen und sehr wichtigen Kontakt zu 2 Menschen haben wir auch nicht einfach so beendet. Wir wussten schon Jahre, dass sie uns nicht gut tun. Wir wussten schon Jahre, dass es eine gewaltvolle Beziehung war. Und die Antwort auf die Frage, tut uns das jetzt eigentlich gut, konnten wir aber auch erst dann so brachial, wie es nötig war, durchsetzen und umsetzen, als wir das Gefühl hatten, okay, es geht jetzt hier sowieso für uns um Leben und Tod. Wir waren in einer existenziellen Krise, es ging uns unheimlich schlecht und diese Menschen zu verlieren oder den Kontakt zu diesen Menschen zu verlieren, war nicht das Schlimmste, was in der Situation hätte passieren können. Und dadurch war es dann leichter, einfach auch zu sagen, okay, stopp, ihr seid es nicht mehr wert. Ihr seid es für mich, also ne, also auch eine ganz klare Wertung da drin zu haben. Damit halten wir uns allgemein zurück. Wir bewerten das eigentlich nicht, wer es wert genug ist, mit uns zu tun zu haben. Aber in der Situation war das so, okay, die Energie in den Kontakt hier reinzustecken, ist es einfach nicht wert. Die Energie, die wir haben, ist mehr wert und sollte in Dinge oder in Personen oder in Abläufe gehen, die uns nicht so verletzen oder wo der Preis für das, was für das Gute, was wir damit erfahren, weniger hoch ist. Also so ein gewisser Fatalismus, gerade im sozialen Bereich, den brauchen wir auch. Das kennen wir auch von uns. Immer so Dinge verändern oder Neues zu integrieren, hatten wir ja letztes Jahr mit der Autismusdiagnose, wo wir gemerkt haben, dass wir uns auf eine Art damit auseinandersetzen, die irgendwie ja typisch Rosenblatt ist irgendwie. Also wir haben selten mit Menschen darüber gesprochen. Wir haben irgendwie ein paar Mal versucht, darüber in Kontakt zu gehen mit Menschen, die uns auch länger kennen, und haben dann jedes Mal gemerkt, okay, wir können die nicht auffangen, wir sind gerade nicht kompetent genug, wir können nicht reden darüber, das ist zu viel und wir werden disharmonisch nach innen. Also das war für uns total, so die Erkenntnis war eine Krise und das war eine unruhige Zeit, es ging uns nicht sehr gut und wir hatten gemerkt, okay, wenn wir mit Menschen sprechen, dann erfordert das mehr Ruhe und mehr Selbstsicherheit von uns und wir konnten das nicht leisten. Also haben wir dann viel darüber geschrieben. Wir haben aber darüber auch gemerkt, dass wir an bestimmten Punkten anders funktionieren und dass wir neue Möglichkeiten finden können. Also es hat sich für uns ja ein ganz neuer Bereich aufgetan, wie wir Probleme auch angehen können. Also es hat sich nochmal so eine Alternative von Möglichkeiten zur Kongruenz eröffnet irgendwie. Und aber eben auch innerhalb von so einem, naja, auf einem ganz anderen Level einfach. Wo wir dann auch gemerkt haben, okay, es ist eine sehr einsame Auseinandersetzung. Also es gibt Punkte und es gibt so Bereiche, in denen wir darüber sprechen können und auch schreiben können und uns auseinandersetzen können, aber die Veränderung, die bei uns passiert ist, auch im Verhalten oder in der Reflexion unseres Verhaltens, hat sich eben so verändert, dass wir Abstriche machen mussten auch.
Ich habe gerade überlegt, also du beschreibst es ja jetzt anhand eurer Autismusdiagnose und gerade dachte ich, also mich erinnert es ein Stück weit aber gerade auch an unsere Dysdiagnose und
es bringt ja immer so eine Riesenunruhe, weil es einem ganz direkt betrifft. Das sind ja beides Diagnosen, die beschreiben, wie man ist, wie man innerlich aufgebaut ist und konstruiert ist. Und das beschreibt, also so tiefer rein geht's ja gar nicht. Das ist ja, diese Diagnosen beschreiben ja jeweils weder ein Verhalten noch irgendein Gewächs, das in einem drin ist oder irgendeinen entzündlichen Prozess, sondern das geht ja gar nicht mehr fundamentaler ans Ich oder ans Selbst. Geht ja gar nicht mehr näher, ne?
Ja, einerseits und andererseits finde ich aber, diese Diagnosen beschreiben auch keine Individualität.
Ja, eben.
Ne, mich individuell beschreibt diese Diagnose nicht, sondern nur eine Ahnung dessen, wie meine Identität eventuell strukturiert ist und warum sie so ist. Und weil du das gerade sagtest, so diese Einsamkeit da drin, ne, in diesem Auseinandersetzungsprozess, die ihr für euch da empfunden habt, die mich halt auch sehr, ne, an diese Diagnosezeit und an diese unsere Auseinandersetzung erinnert. Und
mit dieser Einsamkeit kann man ja auch nicht mal richtig authentisch umgehen, finde ich. Also habe ich jedenfalls so gemerkt. Sich irgendwie, also ich konnte mich nirgendwo hinstellen und sagen, ich bin so einsam, das finde ich doof. oder ich will weniger einsam sein, sondern das war irgendwie einfach so. Und das ist auch in manchen Teilen einfach so.
Ich glaube, für mich war der Podcast zum Beispiel ein Zugang zu mehr Authentizität oder mehr Konkurrenz in diesem Bereich, der diese Diagnose und mich und unsere Auseinandersetzung damit betrifft. Mhm. Ne? Also weil da war plötzlich der Raum, das zu thematisieren und mit euch da ja auch viel, ne, auch sehr, sehr viele und sehr inhaltsvolle Gespräche zu führen. Es ist ja nicht nur der Podcast, aber und nach außen, also ne, es wissen nach wie vor nicht viele Menschen, dass eben ich oder wir die Person hinter diesem Podcast sind, weil wir uns ein bisschen auch schützen wollen, was so Themen angeht, also damit wir einfach frei bleiben, über bestimmte Dinge zu reden, verschweigen wir das halt ein Stück weit, damit wir uns nicht, ne, diese Möglichkeit nehmen, da so frei zu sprechen auch. Mhm. Aber innerhalb des Podcasts sind wir halt sehr bei uns, ne, und sehr sichtbar und sehr authentisch einfach auch. Und ja, spannend, oder? Wie oft es dann nämlich doch vorkommt.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass das was sehr Menschliches ist, ne? Sich immer zu fragen, bin ich und wenn ja, wie? Das ist ja irgendwie, das machst du ja morgens, wenn du aufwachst schon. Gibt's mich? Lebe ich? Bin ich wach? Ah ja, ich bin wach. Und bevor du weißt, dass du wach bist, weißt du, dass es dich gibt.
Ich gehe gerade relativ weit zurück und habe gerade so irgendwie diese Frage, ist so der gesellschaftliche Umgang mit Gewalt, auch mit gerade mit Gewalt gegen Kinder zum Beispiel, und mein Empfinden damals als Kind, also wo sind da eigentlich die Themen Konkurrenz und Authentizität? Ne, weil ich vorhin ja auch gefragt habe, oder gesagt habe, dass ja, ne, Anpassung quasi das Ober, ne, so ein Leitmotiv, also aus meiner Sicht ja, ist in diesem Ganzen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich mich als Kind, also ich glaube, da habe ich mich weder konkurrent noch authentisch gefühlt, aber ne, vielleicht auch diese Frage, ne, was macht der gesellschaftliche Umgang damit, dass diese Art des Umgangs fördert, die tatsächlich eine authentische, also eine Authentizität der Betroffenen, oder verhindert sie halt eigentlich auch ganz viel?
Ja.
Das ist aber eine sehr kurze Antwort.
Ja, ich denke, ich habe gerade darüber, also das ist eine große Frage,
oh.
weil der Umgang mit Gewalt an Kindern ist ja einer, der hochgradig tabuisiert ist, hochgradig komplex und gleichzeitig so total, also ich verdrehe gerade schon wieder die Augen, weil die Thematisierung von Gewalt an Kindern ja total einseitig ist und schwierig, häufig täterzentriert. Und ich glaube, dass die Idee, also ich hatte, als du gerade sagtest, wo da die eigene Authentizität früher war, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt die Ressourcen hatten, uns darüber Gedanken zu machen, wie authentisch wir sind. Ob wir selbst eine Rolle spielen dürfen oder unsere Bedürfnisse oder ich weiß auch noch nicht mal so richtig, also ne, dazu muss ich sagen, mir fehlt alles, bevor wir so 16 Jahre alt waren ungefähr, da habe ich nicht viele Erinnerung, aber selbst als ich 16 Jahre alt war, also als die Diagnose gestellt wurde oder so, selbst da habe ich mir selbst da war das eher so ein Luxus oder so ein sehr starkes Merkmal dafür, dass die Gewalt vorbei ist und dass ich, dass so eine bestimmte Entspannung möglich ist. Wir nannten das damals das Umschalten von Pflicht auf Kür. Die ganzen Pflichtaufgaben waren auf einmal erledigt. Also wir waren versorgt, wir hatten zu essen, zu trinken, Dach über dem Kopf, es war warm, wir hatten keine Schmerzen, wir waren körperlich versorgt. Und plötzlich gab es die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man aussieht. Oder wie man auf andere wirkt oder also so, zusammen mit so einer Entwicklung, die wir dann eben noch gemacht haben, bis wir so Anfang 20 waren, also als die Pubertät zu Ende waren, kam dann so für uns die Erkenntnis, dass andere Menschen auch Gefühle haben. Also dass andere Menschen nicht nur auf Sachinformationen reagieren, so wie wir das immer dachten und irgendwie, wo wir immer davon ausgegangen sind, wieso sind denn alle so irrational? Die Sachlage ist doch völlig klar. Also so viel zu unserem Verwirrungslevel. Und diese Auseinandersetzung, Damen, also wir haben irgendwie über die Auseinandersetzung oder die Erkenntnis anderer Menschen als fühlende, lebende Wesen so dieses Kür-Level von, wer bin ich eigentlich und wie bin ich? Okay, ich weiß, ich bin viele, aber das weiß ich ja schon länger und ich weiß auch, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber welche Qualität hat das eigentlich? Geht's mir damit gut oder nicht? Oder wie auch immer, das waren so Kür-Fragen. Ich glaube nicht, dass wir das als Kind hatten. Das kann ich mir einfach von der Entwicklung her, ganz kleine Kinder können das ja sowieso noch nicht. Die sind einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Thema ist oder dass das ein Thema sein kann, wenn man so schwere Gewalterfahrungen hat. Aber ich kann mich auch irren. Das ist ja jetzt einfach nur unsere Innensicht. Es wäre interessant, wie war das denn? Also erinnert ihr da irgendwas, wie das bei euch war? Ansonsten wäre das was mich auch von anderen Betroffenen interessieren würde, ob das, wie das bei denen gelaufen ist.
Also was wir schon erinnern, ist also gerade so in der Pubertät, glaube ich, so Versuche gemacht zu haben, irgendwie, also ich glaube, in der Pubertät gab es die ersten Risse in diesem in diesem sehr angepasst sein und so sich selbst da drin irgendwie mehr mitbekommen. Okay. Also da waren ja auch unsere ersten Versuche, da irgendwie auszubrechen und da rauszukommen oder, also à la couleur, also vom Suizidversuch bis hin halt eben auch zu versuchen, da wirklich auch wegzulaufen oder irgendwo anders hinzukommen oder so. Und ich glaube, da gab es so Ansätze von. Oder eben auch mithalten wollen mit anderen. Ich glaube, das taucht, glaube ich, alters- und entwicklungsbedingt in der Zeit auf, dass man sich da irgendwie mehr, und gleichzeitig haben wir, glaube ich, schon auch sehr gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass wir uns um dieses große Thema Authentizität damals, oh Gott, Authentizität, okay, zweiter Versuch. Naja, als wir uns um dieses Thema so wahnsinnig Gedanken gemacht hätten, weil ich glaube, dafür gab es weder den Raum, noch gab es irgendwie die Möglichkeit, oder dass das irgendwie, das hätte einfach auch gar nicht gepasst.
Ja, aber vielleicht gab es, also selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, selbst wenn wir das heute machen, haben wir als erstes nicht unsere eigenen Antworten, sondern permanent irgendwelchen Täterscheiß.
Ja.
Also wann immer wir uns die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich okay für uns, kommt gleich die Klatsche von Täterintrojekten, was wir uns eigentlich einbilden, wofür wir uns halten. Also es ist,
genau, und da
der Weg zu der Frage ist echt high level.
Genau, und da denke ich aber, weil das ist nämlich bei uns genauso, diese Frage danach, da kommt immer relativ schnell irgendeine, da gibt es Antworten, da gibt es ganz viele Antworten und das sind Täterantworten, das ist bei uns auch so. Und das, wo ich halt denke, okay, aber das bedeutet letztlich dann schon, dass gerade auch dieser ganze Täterkram und das, was Täter damals getan haben, gesagt haben, unternommen haben oder auch langfristig da so verankert haben, der hatte scheinbar ja dann doch auch sehr viel mit diesem Thema Authentizität und Konkurrenz zu tun. Also das Ziel der Täter kann nie gewesen sein, eine bei sich selbst irgendwie, sich selbstbewusste Person zu schaffen oder zu haben. Und andererseits war ja alles reduziert auf dieses, wie der Täter dich halt haben wollte und in seinem Sinne schon Konkurrent haben wollte, aber eben an ihn angepasst und nicht an einen selber. Also ich glaube, die Frage ist für uns deswegen, mitunter kommt sie auf oder ist wichtig, weil heute so viele Dinge stören. Weil heute Täterintrojekte oder auch Tätergrundsätze, Grundglaubenssätze heute so störend sind in diesem Versuch, bei uns selbst zu sein oder bei mir selbst zu sein. Weißt du? Da ist dann wieder der Sprung zu dem damals und zu dem, wer hat da eigentlich Einfluss genommen oder wo war da der Raum für oder was ist damit umgegangen? Also, oder wie wurde umgegangen? Und wie viel ist davon halt geblieben? Und könnte man heute, weiß ich nicht, könnte man halt durch gesellschaftliche oder durch Umwelt, kann Umwelt heute im Umgang mit Kindern, von denen man vielleicht gar nicht genau weiß, dass sie betroffen sind, durch bestimmte Umgang oder durch bestimmte Botschaften da eine Hilfe geben, die vielleicht ein paar Jahre eher dazu führt, dass jemand da irgendwie für sich eigene Ansätze hat oder so. war das jetzt zu wirr und zu viel? Ich glaube, das ist, wir haben uns so viel mit diesem Thema beschäftigt.
Nee, ich finde das total passend. Ich glaube auf jeden Fall, also ich bin fest davon überzeugt, dass es Mittel und Wege gibt, Kinder oder überhaupt alle Menschen viel mehr darin zu bestärken, dass sie okay sind, wie sie sind. Oder ihnen Zugänge zu ermöglichen, sich selbst zu erfahren. Das ist ja, was wir gerade sehr wertvoll an unserer Autismusförderung empfinden. Wir haben irgendwie das ist echt wie so ein Geschenk, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben nochmal die Möglichkeit, wenn wir mit der Person unterwegs sind, die uns begleitet seitdem, dass wir soziale Erfahrungen nochmal ganz neu machen dürfen. Also durch den Kontakt mit der Person ist das ein relativ geschützter Rahmen. Natürlich birgt er seine eigenen Gefahren auch wieder, aber es ist nochmal so losgelöst, ne? Und wir können körperliche Erfahrungen neu machen, sensorische Erfahrungen neu machen. Wir können Kompensationsmodelle völlig frei nochmal auseinandernehmen und gucken, sind die eigentlich sinnvoll oder nicht. Wir machen davon viel kognitiv, aber allein diese Erfahrung, sich kognitiv so widmen zu dürfen, ist neu und total stärkend. Also ich empfinde es gerade als auch sehr aufrichtend. Also ich habe das Gefühl, dass wir über diese Erfahrung, je häufiger wir die machen, desto aufrichtiger werden wir auch uns selbst gegenüber.
Mhm.
Also das ist so eine Stärkung in dem Machen einer neuen Erfahrung, die sich gut anfühlt und die uns neue Wege aufzeigt und gleichzeitig auch nach innen aufrichtet, stärker zu vertreten, dass das okay ist, wenn wir das so machen. Also nur durch die Rückmeldung dieser Person erfahren wir das eben, dass es okay ist und dann haben wir wenig Anlass, das in Zweifel zu ziehen. So.
Ja.
Wir glauben dieser Person und wir vertrauen dieser Person, wir trauen dieser Person zu, uns zu sagen, wäre das gesellschaftlich nicht anerkannt oder allgemein nicht okay, weil es zum Schaden von jemandem anders ist. Und genauso ist das irgendwie bei Kindern. Wir sind in Kontakt mit einer Person, die mit Kindern arbeitet und die grundsätzliche Haltung dieser Person ist, wenn ein Kind dir sagt, ich bin müde, dann ist dieses Kind müde, Punkt. Dann verlangst du von dem Kind so viel, als wäre es müde. Oder ne, wenn, also diese Person hat so eine innere Haltung danach, wenn Grundbedürfnisse oder Bedürfnisse allgemein einfach immer zu erfüllen. Also in dem Kontakt, wie diese Person mit Kindern umgeht, ist es unheimlich bedingungslos und herzlich und offen und so. Und diese Person macht das einfach gerne. Sie hat nicht das Gefühl, sie müsste ihre Herzlichkeit oder ihre Offenheit oder das Gewähren von dem Freiraum, den das Einfordern von Bedürfnissen oder Wünschen aufbringt, limitieren zu müssen. Und das finde ich einen total beeindruckenden, großartigen Ansatz, weil das ist einfach nochmal weniger Kampf, ne? Es ist weniger Pflicht. Es ist mehr Kür und dann ist mehr Raum für Entfaltung. Und das ist auch sehr interessant, in der Gruppe geht es, es ist okay, wenn Jungs tanzen. Es ist, ne, da wird total viel Kunst gemacht und Kunst gelebt. Jenseits von Hausaufgaben machen und Biberblö. Es ist so, boah, da ist so viel Raum. Also die Kinder sind alle satt und irgendwie okay und halbwegs ausgeglichen und sind halt nicht so ausgelutscht, wie man denken sollte. Also wie wir das früher waren oder wie wir das von uns kennen, wenn wir von der Schule kommen, ne? So total ausgelutscht zu sein und eigentlich permanent ausgekämpft, weil man irgendwie, du hattest keine Ruhe, du musst irgendwie essen nach Plan, egal ob du Hunger hattest, es ist so ein ganz anderer Umgang und ich glaube, das ist was stärken könnte, ne? Wenn ganz viel Raum für Kür ist oder wenn auch Raum für Kür ist. Das ist jetzt auf jeden Fall meine Idee auf dieses, was du gerade sagtest. Oh, mein Hund stört mich. wir haben ja jetzt schon lange über Authentizität.
Über das lange, möchte heute unbedingt Wort mitmachen.
über das Thema gesprochen und unser Titel war aber Authentisch durch die Krise.
Ja.
Ich bin auf den Titel gekommen, weil ich festgestellt habe, dass wir in Krisensituationen eher nicht authentisch sind. Zumindest nicht gegenüber, nicht in unserem Verhalten nach außen.
Mhm.
Wir machen dann, wir gehen da sehr in die Spaltung. Unser Verhalten entspricht dann häufig einer Ruhe und Klarheit, die wir im Innen nicht haben. Und wir leiden darunter. Es geht uns nicht gut damit. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch keinen Weg gefunden, wie wir, also das Höchste an Authentizität kriegen wir dann hin, indem wir sagen, es geht mir nicht gut oder ich bin in einer Krise oder ich bin sehr belastet. Und alles darüber hinaus, was eigentlich noch nötig wäre oder was für uns so ein Gefühl machen würde von, okay, jetzt sind wir nach außen, wie wir uns im Innen fühlen oder unser Verhalten ist sehr deckungsgleich mit dem, was wir im Innen haben. Das schaffen wir nicht oder es funktioniert eher nicht. Für mich wäre die Frage, ob ihr das auch kennt.
Habe ich gerade, als du angefangen hast zu erzählen, auch schon erst dachte ich, ist ja das Gegenteil von uns. ich glaube, für uns gibt es beides. Also auch dieses, ich weiß gar nicht, also dieses Verbergen der eigentlichen Krise und darüber eben ne, zu spalten oder eben auch nach außen so gar nicht mehr authentisch zu sein, weil man nach außen was vorgibt, was einfach gar nicht mehr stattfindet. Und wir haben aber auch schon ganz lange dieses, wenn gar nichts mehr geht, gibt es irgendwie, ne, was soll dann noch passieren? Dann sind wir plötzlich sehr ehrlich und sehr authentisch und haben irgendwann festgestellt, dass das der Moment ist, wo es auch viel einfacher wird, um Hilfe zu bitten oder Lösungen zu suchen oder eben auch Hilfe zu finden. Und daraus ist, glaube ich, nach und nach sowas geworden, dass es einen Kreis von Menschen gibt, wo wir auch in der Krise irgendwann merken, jetzt brauchen wir die Authentizität, eben auch das zuzugeben. Und weiß ich nicht, auch mal zu sagen, ich brauche gerade Hilfe. Oder mir geht es so und so. Manchmal auch mit sehr verrückten Sachen, ne? Also wenn bei uns irgendwie, weiß ich nicht, in Vorgänge laufen, die vielleicht auch echt noch sehr tätergesteuert oder ne, durch alte Tätersachen gesteuert sind. Das kann ja auch, also wir wissen ja schon auch, dass manches davon für jemanden, der in seinem Alltag recht normal verankert ist, sehr absurd und teilweise auch verrückt erscheinen kann. Und trotzdem zu sagen, so geht es mir gerade und das bräuchte ich oder können wir mal zusammen gucken, was ich brauche oder gibt's was, ne, was du gerade tun könntest. Mhm. Wir machen damit zunehmend gute Erfahrungen. Und finden das auch echt sehr entlastend, da so eine Authentizität und so eine Konkurrenz immer mehr zulassen zu können und damit umzugehen. Wir haben das in sehr heftig, also ne, also wir kennen das, wie ihr das beschreibt und haben selbst in dem, ne, wo es für uns noch so ist oder auch da, wo wir es erinnern, als einen der schrecklichsten Umstände, in denen wir sein können. Finde ich, weil das so, ne, du brauchst was und dir geht es auf eine bestimmte Art und du bist absolut ausgeliefert und in dem Moment kippt auch noch dein Verhältnis zur Umwelt komplett, weil du dich da halt gar nicht mehr, ne, weil du gar nicht mehr bei dir bist oder du verbirgst tatsächlich, wie es dir geht und damit wird ja die Isolation, in der du dich dadurch befindest, auch noch verstärkt. Hm. Was ja wieder auch so ein Sprung zum Früher ist, also ne, zu dieser Isolation, die damals ja Alltag war. Das durfte ja immer niemand wissen.
Ja, ich denke, also ich habe gar nicht immer so dieses, das darf keiner wissen. Es ist irgendwie immer mehr so, ja, es ist ja dein Problem. So, das ist ja irgendwie auch so, ist eins von diesen Tabus, ne? Gerade bei Missbrauch oder so, oder sexualisierter Gewalt in der Familie. Es ist irgendwie immer so, das ist so ein hochgradig persönliches Problem oder so ein, ne? Es ist so intim und persönlich und darüber redet man nicht.
Mhm. Also wir finden es zum Beispiel unglaublich angenehm und hilfreich, dass wir mit euch da so eine Offenheit auch haben. Ne? Mhm. Das ist für uns so eine der kleinen Momente, wo wir halt, glaube ich, auch viel, ne, wo sich für uns auch echt was verändert hat oder wir was gelernt haben auch. Oder merken, wie viel uns das halt auch bedeutet, das mit euch irgendwie anders teilen zu können.
Mhm. Mhm. Ich merke halt irgendwie, wir hatten ja jetzt deswegen, also einmal an unsere HörerInnen, wir hatten im August keine Episode hochgeladen, weil wir...
Im Juli.
Ach ja, genau, im Juli, danke. Wir hatten im Juli keine Ausgabe hochgeladen, weil wir mit der wir waren auf einer Radtour unterwegs und durch die Rückmeldung, dass die Qualität bei der letzten Aufnahme so schwierig war, hatten wir dann die geplante Ausgabe zurückgehalten und hatten dann im Juli, waren wir mit dem Rad unterwegs und unsere Hündin hatte eine Gebärmutterentzündung entwickelt währenddessen und musste notoperiert werden. Und das war für uns so eine Situation, wo für uns sehr klar war, okay, das ist eine von den Situationen, die wir uns am Anfang, als wir uns dafür entschieden haben, dass sie in unser Leben kommt, dass wir Notoperationen nicht finanziell stemmen können und dass das eine von diesen Situationen ist, in der wir uns von ihr verabschieden müssen. Und im Nachhinein gab es dann ganz viele Wege, wie das dann, also das ist dann viel passiert und sie lebt heute noch und sie ist bei uns und es geht ihr gut und wir sind glücklich und dankbar darüber, dass das so ist. Aber ich habe in der Situation gemerkt, dass wir nach wie vor funktionieren und zwar auf eine Art, also dass wir sehr funktional werden, wenn es brennt. Und dass wir das auch sehr lange hinkriegen, das so zu halten. Andererseits auch der heftige Einschlag dieser Situation sehr lange betäubt bleibt. Wir hatten, es war halt so dramatisch irgendwie, wir sind ewig lange über Land gefahren. Und also wenn ich da heute drüber nachdenke, merke ich immer noch die Idee von dem Schock und dem Stress, den wir damals hatten und der Anspannung eben auch, und wir sehen da das Traumamuster drin, so, ne, was da bei uns gelaufen ist und was für eine Wiederholung allein im Stressablauf da bei uns passiert ist. Und ich merke, jetzt ist das 4 Wochen her und wir haben mit der Therapeutin angetriggerte Erfahrungen bearbeitet, und wenn ich jetzt zurückblicke, ist es eine sehr entfernte Kognition, okay, da war Stress und da war das und da war das und da war das. Aber wir haben noch nicht einmal darüber geweint oder waren emotional oder hatten diesen, also Trauer oder also irgendwelche Emotionen, die, naja, wo man nach außen so wirkt, dass jeder Mensch von Weitem sieht, okay, der Person geht's nicht gut, die hat Angst oder die ist verzweifelt oder die ist geschockt oder keine Ahnung, das hatten wir noch nicht. Wir hatten diesen Moment von Dissonanz, also das, was ein Trauma dann letztlich ausmacht, so eine total unüberbrückbare Dissonanz, und haben die sofort mit Funktionalität überbrückt. Und das machen wir irgendwie immer noch. Und ich merke, dass das nicht, was ist eigentlich das Gegenteil von authentisch? Unauthentisch? Falsch? Oder geschauspielert? Oder mit Absicht irgendwie verborgen ist? Sondern dass das einfach dissoziativ nicht zugänglich ist. Also dass es immer noch, dass da irgendwo immer noch so eine Schranke unten ist, die mich quasi dazu zwingt, weiterhin funktional zu bleiben an der Stelle. Also immer, wenn ich daran denke, gibt es so einen komischen Ruck und dann reiße ich mich zusammen und ich merke, dass irgendwas abbricht, was mir vorher gar nicht so klar ist, und dann funktioniere ich eben weiter, dann geht's weiter. Aber ich merke, dass dieser Bruch eigentlich was ist, was ich noch brauchen könnte, um authentisch weiterzugehen, aber es funktioniert nicht. Das ist irgendwie, also ne, da denke ich, da geht dann für mich so auf, okay, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Grund, also konntet ihr mir überhaupt bis hierhin folgen, oder ist es?
Ich kann dir sehr gut folgen.
Also das ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich müsste mich jetzt davor schützen, dass es mir ganz schrecklich schlecht geht, weil, also, na klar, wir haben noch andere Katastrophen gehabt jetzt bisher, und ne, es ist gerade bei uns alles nicht so rosig, aber es gibt jetzt keinen Grund, oder es gibt keine, wir haben nicht das Gefühl, dass dann jemand kommt und sagt, ah, heul nicht, ist doch schon längst vorbei oder bliblablö oder irgend, also so. Es gibt keinen Grund, sich das zu verkneifen oder das abzuspalten. Jetzt zu weinen oder ne, diese ganze Anspannung irgendwie loszulassen oder ne? Den gibt es nicht.
Naja, bis auf den kleinen
Grund des
Selbstschutzes.
Ja. Aber ja. Wovor? Das ist halt die Frage, also ne, ich könnte jetzt eigentlich anfangen zu weinen oder wie auch immer, das wäre okay. Aber es passiert nicht. Und da weiß ich immer nicht so genau, okay, wenn ich mir dann in Situationen, die nicht so dramatisch sind oder die, ne, wie ihr das hattet als Auslöser mit der Person, die ihr kanntet, da habe ich das ja auch nicht. Dass ich einen Grund habe, mir zu überlegen, okay, ich muss mich jetzt davor schützen, besonders traurig zu sein oder besonders wütend oder wie auch immer. Da verzichte ich in Anführungsstrichen auf große Emotionen, um die andere Person nicht zu verletzen. Aber vor mir selbst, das wäre sowas, wo ich dann merke, okay, die Dissoziation hilft auch nicht besonders dabei, authentisch zu sein. Was ist denn das für ein Selbstschutz, ey? Voll enttäuschend.
Ja, andererseits, ich meine, das ist so ein bisschen diffizil, ne? Weil wenn ich jetzt sage, hey, aber, vielleicht ist auch das eine gewisse Form, also auch, vielleicht kann auch das Teil von Authentizität sein.
Dass wir einfach niemand sind, der dann später noch losheult?
Nee, dass es nicht der richtige Moment für euch wäre, im Moment was viel Größeres zuzulassen, als ihr gerade aushaltet.
Ja.
Also, ne, wir können das unglaublich gut nachvollziehen. Wir haben ja selber auch einen Hund. Das ist ein Riesending. Auch so ein, ne, so ein Wesen, was dann da ist und was im Leben ist. Und das hat, ne, das ist irgendwie. Weil ich glaube halt irgendwie. Wäre es wirklich das Weinen gewesen, was dann wirklich authentisch gewesen wäre? Oder hast du das Gefühl, du müsstest weinen, weil man das halt so macht, wenn sowas passiert? Oder weil du wirklich das Bedürfnis hättest, zu weinen? Oder, ne? Also, andererseits weiß ich
nicht. Es ist ja auch nur eine Idee, ne? Wer weiß, was da für ein anderes großes Gefühl abbricht, es muss ja nicht weinen sein, aber ich hatte noch keine größere, ne, in Bezug darauf, da merke ich halt irgendwie, okay, die Erfahrung ist für mich gar nicht authentisch. Ich habe das Gefühl, und das ist irgendwie wo ich eben auch diese Verbindung zu Traumageschichten sehe, ne, oder zu traumatischem Erleben. Ich habe für viele Dinge, die wir erlebt haben, fehlt mir was. Und ich merke das sehr deutlich. Mhm. Ich merke, dass ich bin eine Alltagsperson, ich bin viel im Alltag unterwegs und ich merke und ich weiß, dass ich als eine von diesen sogenannten ANPs gelte, die einfach nicht immer Zugriff auf alle Emotionen hat. Ich widme mich den Dingen kognitiv und es ist für mich leichter, die Welt zu erfahren, wenn ich mich ihr rational und kognitiv widme.
Ja, und das
finde ich zum Beispiel. Und ich merke ich merke halt an der Stelle, okay, eigentlich könnte ich hier jetzt was empfinden, aber es ist nicht da. Und dann ist für mich eher die Frage, ist es verdisst oder hatten wir einfach nie ein Gefühl dazu? So, ne? Oder ist, sag mal, die emotionale Ebene davon einfach nie nötig gewesen für uns? Das haben wir ja auch öfter, dass wir in Situationen, wo andere hochgradig emotional aufgeladene Geschichten dranlaufen haben, wo wir daneben sitzen und total ohne dieses Empfinden von ich verdisse jetzt gerade was, sowas haben von, okay, das sind jetzt deine Empfindungen, aber ich habe irgendwie gar nichts. Das ist für mich eine Sachsache. So. Weiß ich nicht. Für mich ist dabei interessant das Funktionslevel, dass was Krasses passiert und ne, ich dann irgendwie auch sagen kann, okay, es ist sehr typisch für uns, sehr authentisch von uns, funktional auf so etwas zu reagieren. Und es ist auch sehr authentisch, sich hinterher zu fragen, okay, meine Gefühle, habe ich da jetzt was empfunden oder nicht oder wie auch immer? Auch das ist sehr authentisch. Und ich merke eben auch diese Dissonanz zwischen das, was Krasses passiert und es ist für mich ein anderes krasses Ding als für alle anderen. Und da beginnt dann für mich die Dissonanz und die Inkongruenz, wo ich mich sehr uneins fühle mit der Welt und das Gefühl habe, okay, wenn ich uneins mit der Welt bin, bin ich dann noch in der Welt? Gehöre ich dazu? bin ich, das geht dann immer weiter, ne, bis in so einen totalen Zerfall, in dem ich dann irgendwie merke, okay, ups, ich bin verdisst. Und es sind Wochen um und ich war eigentlich gar nicht dabei. Und da weiß ich immer nicht, ob logisch, also das ist ja, ne, dieses Erleben von immer weiter so zu zerfallen und auseinanderzufasern, ist ja logisch im Sinne von Dissoziation, von eingeübter, in unserem Fall langjährig eingeübter Dissoziation, um durch Situationen zu kommen. Aber also das ist dann logisch, aber es ist auch authentisch. Da bildet diese Logik einen Teil meiner Authentizität. Es ist jetzt sehr kopfisch, merke ich gerade.
Es ist ein bisschen kopfig, aber es ist auch, das ist nah dran an dem, was, also, ne, finde es schon auch nah dran. Bei uns kreist halt die ganze Zeit die Frage, ne, ich meine, die naheliegendste Frage ist, ja, würdest du denn was anderes empfinden wollen? Gleichzeitig bin ich noch bei diesem ANP-Ding, was ich irgendwie immer schwierig finde, weil, ja, ne, anscheinend normale Persönlichkeit.
Ja, das, ich habe inzwischen das Buch gelesen, das meint, dass es, ich glaube, das ist irgendwie ein Übersetzungsding.
Ja, oder ne, emotionale Persönlichkeit für EP.
Ja, auch das. Damit was anderes.
Ja, und wenn man im Englischen ein bisschen weitergeht, ja, okay, und trotzdem, ich glaube, das hat, ne, auch da war irgendwann mal so ein Punkt zu sagen, oh, ich mal, ne, ich will, bin, ich, mir ist das wurscht, ob ich ANP bin oder nicht. Ich habe Gefühle. Hallo. Ich bin jetzt auch nicht plötzlich eine EP deswegen oder sonst was, sondern ne, das eine ist, glaube ich, und das dürfen auch gern all die Theoretiker, und es ist ja auch wichtig, so, ne, so theoretische, wissenschaftliche Auseinandersetzungen und Schlussfolgerungen. Und das andere ist ja einfach nur ich. Ne? Ich kann ja nicht so funktionieren, wie es in der Diagnose steht, sondern ich muss ja herausfinden, wie ich selber funktioniere. Mhm. Und ich finde halt, und da fängt vielleicht dann auch, ne, die Vielheit an, wenn jemand von uns sich damit wohlfühlt und kongruent fühlt, dass er in solchen Situationen funktional und sachlich und rational wird. Und er eben nicht das Gefühl hat, damit aus der Welt herauszufallen, sondern er dann das Gefühl hat, damit eben auch in der Welt zu stehen und bestehen zu können.
Aber du meinst schon ein einzelnes Innengrad?
Ja, genau. Ne, dann ist das gut. Dann darf der gerne so sein. Ich glaube, wichtig ist ja diese Frage, die ja für uns dann auch immer wieder kam. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? Fühle ich mich damit? Ne?
Ja.
Und fühle ich mich damit wirklich, ne? Ist das das, wie ich gut, ne? Kann ich damit gut sein? Ja. Bin ich damit bei mir?
Und das ist halt der Unterschied, ne? Ich finde das gerade wichtig, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe gemerkt, dass ich in der Situation allein bin.
Mhm.
Also genau. Da war kein anderes Innen.
Ja.
Da war ich und der Hund und die Notsituation. Da war sonst niemand.
Ja.
Und das ist sehr typisch. Mhm. Also das ist ja Spaltung, Trennung von allen anderen. Es ist halt die Frage, ne? Ist es dann authentisch für uns als Einsmensch? Sind wir als Einsmensch dann authentisch, wenn genau das passiert? Wenn genau diese Trennung passiert? So automatisch, ohne dass wir, also es ist ja der Kack an dieser beschissenen Scheißdissoziation, dass es Einflussbereiche gibt, aber im Fall des Falls ist das einfach auch ein Automatismus, der nicht anklopft und fragt, kann ich mal gerade, sondern das ist dann wie so ein Reflex und der funktioniert dann. Und da frage ich mich halt bis heute, und das war halt der Kniff bei uns in der Auseinandersetzung, als die Diagnose gekommen ist, ne? Wenn man akzeptieren muss, dass man an vielen Stellen ganz viel selbst beeinflussen kann, aber im Gros und überwiegend ein Automatismus in einem herrscht, entsprechend, also folgend einer gewissen Identitätsstruktur, der Selbst- und Wahrnehmungsstruktur, den man selber eben nicht beeinflussen kann, der komplett davon abhängt, was im Außen ist. Wie viel ist man, also, ja klar, gehört dieser Autismus einem selbst, weil er ja in einem drin selbst wirkt. Aber ich meine, gut, wir werden jetzt hochphilosophisch, ne? Aber ist es dann ein Teil von mir selbst oder nicht? Gehört dieser Automatismus zu mir?
Ja.
Also ist der auch noch da, wenn meine Umwelt nicht mehr da ist? Nein, ist er nicht, weil er dann nicht mehr nötig ist.
Ja, wobei an der Stelle, es gibt ja auch Automatismen, die sind von der Umwelt vollständig unabhängig. Die passieren in einem, weil sie zum Beispiel so angelegt wurden. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Nur ja. So als Einwurf.
Ja, das weiß aus ich einer
Situation,
nicht.
In der wir gerade sind, wo wir uns genau dieselbe Situation haben, dieselben Fragen stellen, wie du sie gerade aufwirfst. Aber unter dem Aspekt, die Umwelt ist völlig losgelöst von dem, wie es uns oder in uns, ne, was in uns gerade los ist, weil es halt was Altes, Angelegtes ist.
Ja, aber so. Auch das muss doch irgendwo anfangen.
Es gibt Auslöser, die das halt dann zum Laufen bringen.
Naja, so. Eben, das ist das, was ich mit Umwelt meinte.
Ah, okay, gut.
Das ist dann irgendwie, ne, wenn ich dann merke, okay, es gibt so eine Reaktionsbereitschaft, sagen wir es mal so, in einem drin. Und die gehört zu einem selber und die ist so. Aber für uns war irgendwie, und das ist halt immer wieder so ein Punkt, ne, wo wir auch, wir hatten eine ganz lange Zeit, irgendwie auch eine soziale Zeit, in der wir immer wieder versucht haben, Kontakt zu Menschen zu haben und den ewig nicht halten konnten. Weil das jedes Mal sowas war und am Ende ging es uns doch am besten, wenn wir mit niemandem zu tun hatten. Wenn wir mit niemandem reden, uns auf niemanden einstellen, wenn wir niemanden in unser Denken mit integrieren müssen oder in unsere Planung, dann geht's uns doch am besten. Da haben wir am wenigsten Probleme, da verlieren wir am wenigsten Zeit, da haben wir am wenigsten Stress, da funktioniert doch alles am besten. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir gemerkt haben, dass, okay, ja, es gibt diese Automatismen, die alles schwierig machen und die alles mega anstrengend machen, aber wenn man so tut, als gäbe es ihn nicht, als gäbe es diesen Automatismus nicht, oder wenn man ein Leben führt, in dem es keinen Auslöser gibt, dann kann man auch nichts gegen diesen Automatismus machen. Dann kann man auch nichts daran verändern oder sich selber mehr öffnen dafür und feststellen, okay, was kann ich denn verändern? Also jetzt passiert gerade schon wieder dieses Muster, alles klar, okay, wir atmen jetzt mal durch. Am besten überlegen wir uns jetzt, ob wir das transparent machen oder nicht, gegenüber der anderen Person und versuchen irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden oder sprechen mit unserer Therapeutin darüber oder so. Das passiert ja nicht, wenn man sich ganz isoliert, ne? Mhm. Aber man spart sich, man kann sich dem Stress nicht entziehen, man kann sich den Auswirkungen dieses Automatismus nicht entziehen.
Mhm. Mhm.
Das ist für mich irgendwie bis heute auch so ein Spannungsfeld, ne?
Das ist ein Spannungsfeld. Ich musste gerade daran denken, es gibt so ein Buch, das heißt, wir sind alle ein bisschen viele oder so ähnlich, wir sind alle multiple, irgend so eins. Über das ich mich schon immer sehr aufrege. Weil, und es ist ja auch so eine gesellschaftliche Diskussion, ne? Also das ist ja auch sowas, was dir durchaus begegnen kann, dass jemand sagt, naja, irgendwie sind wir ja alle so ein bisschen so. Und was ich gerade dachte, auch bei dem, was du erzählt hast, ich glaube, wo der Unterschied liegt und wo auch die Schwierigkeit letztlich liegt, auch für, weiß ich nicht, dich oder für mich oder für uns als Betroffene, dass es einen Unterschied macht, ob ne, nur mal dieser Automatismus Dissoziation in akuten Situationen oder in ne in also in scheinbar oder in möglich also in Situationen, die eben ne schwierig sind, wie Hündin plötzlich akut krank oder Autounfall oder jemand ne es was weiß ich eine
ja, Tür es reicht knallt. Ja ein tiefes Erschrecken. Ja.
Genau, einfach in der Situation tiefen Erschreckens, die bei mir und bei euch auch und bei ne, vielen oder bei den meisten, die ich kenne mit DIS, sofort auch eine dissoziative Reaktion zur Folge haben, wo die dissoziative Reaktion eigentlich eine krankhafte Reaktion des Systems oder eine lange Jahre gut bewährte Reaktion aufs System ist da, wo es aber störend wird, weil die Dissoziation in dem Moment andere Dinge, die eigentlich sinnvoll wären, verhindert, ne, dann fühlt es sich halt auch krank an. Oder wir haben gerade das Problem, dass wir gerade eine sehr heftige, kurze Krise hatten, wo wir uns plötzlich krank gefühlt haben mit dem, wie wir sind, weil wir hoch dissoziativ waren plötzlich und sich das für uns einfach nur noch krank angefühlt hat. Hm. Ne, und da finde ich, hat es eigentlich wenig mit Authentizität zu tun und andererseits ist es doch eben auch Teil von dem, weil was wir halt nicht, ne, man kann irgendwie, weiß ich nicht, Medikamente nehmen, die beseitigen diesen Automatismus ein Stück weit oder sie verhindern ihn, aber sie machen mich nicht mehr authentisch, nur weil der Mechanismus dann vielleicht nicht sofort ausgelöst wird. Ne, da ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ne, wo ist die Authentizität? Ist der Mechanismus Teil meiner authentischen authentischen Selbst oder ist es etwas Krankhaftes, was entstanden ist, was ich irgendwie beeinflussen wollen möchte oder verändern möchte.
Ja, wobei
möchte.
Auch krankhaft, also auch krankhaft ist, dass man hat, kann ja authentisch, also kann ja Teil ja. von sich selbst sein.
Genau, ne, das ist ja so das andere, weiß ich nicht, jemand, der, weiß ich nicht, eine chronische Erkrankung hat, auch eine körperliche, da wird die ja auch Teil der ne, wird ja, muss ja auch Teil irgendwie werden und so. Ich finde nur, ne, ich glaube nur, da ist auch so ein bisschen dieser Unterschied zu, sind wir nicht alle ein bisschen multiple? Nein, sind wir nicht.
Oh ja, das ist auch echt so, wollen wir das gerade auflösen?
Nein, das wollen wir nicht. Okay. Es fiel mir nur gerade auf, dass es so da reinspielt in diese Authentizität und in dieses Gesamtpaket dissoziative Identität. Authentizität, Konkurrenz, Selbstwahrnehmung und eben auch dieses Sein für sich selbst und mit sich selbst im Außen.
Ja.
Und deswegen bekam ich da gerade nur kurz drauf. Ansonsten können wir das gerne sofort wieder wegpacken.
Aber wir könnten uns das mal als Thema nehmen. Ich glaube, das ist eine von diesen Fragen, die sich Leute stellen, die selber nicht viele sind. Also ich könnte mir das gut vorstellen, das können wir uns ja merken.
Ja, wobei ich glaube, dass die Frage, dissoziierst du in diesem Ausmaß, das auch beantwortet.
Ja, weil das,
und
das, ja.
Gut, aber gut, nein, vielleicht ist das mal ein sehr eigenes Podcast-Thema.
Ja.
Ja. Wie lange reden wir denn jetzt schon?
Genug. Ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde oder so.
Ja, ich finde aber, es fühlt sich auch recht rund an.
Ja,
also
finde ich
insgesamt.
Auch. Ja.
Ist dann mal ein kürzerer Podcast?
Ja. In kleinen Dosen geht's jetzt wieder weiter.
Ja. Gerne Kommentare, kurzer Podcast, lange Kommentare, gerne.
Ich habe jetzt auch noch gar nicht nachgeschaut, weil wir kein Apple benutzen. Ich habe aber gehört, dass das gut ist, wenn man eine Rezension erhält für seinen Podcast bei den iTunes.
Mhm.
Wir freuen uns darüber, wenn das jemand macht.
Genau, wir freuen uns aber eh auch immer über Kommentare, Rückmeldungen, Anregungen. Wir hoffen, dass die technischen Probleme diesmal andere sind. Oder gar keine.
Ja.
Auch da, ne, wir versuchen weiter das zu lösen, wenn irgendjemand eine Idee hat oder Technik hat, die das lösen würde.
Wir haben ja schon Tipps bekommen, ich setze die jetzt erstmal um und dann letztlich kann es auch einfach sein, dass wir perspektivisch das Podcast jeweils als Datei zum Runterladen auf unserer Webseite einbinden und wir uns da was überlegen müssen und dass Soundcloud vielleicht keine gute Idee war.
Ja,
wenn das für so viele Menschen ein Problem ist, also müssen wir mal schauen.
Die ideale Lösung, wir gehen ins Tonstudio, werden wir auch langfristig nicht hinbekommen. Aber wir
ihr müsst einfach nur umziehen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ihr müsst doch einfach nur hierher ziehen.
Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Du musst doch einfach nur. Genau.
Gut. Dann.
Ich weiß nicht. Ich wünsche allen eine gute Zeit.
Das tun
wir ein bisschen
auch.
Mehr bei sich sein können.
Ja.
War schön mit euch. Bis zum
Danke
nächsten Mal.
Danke gleichfalls. Tschüss.